Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Alles meins, Ressourcenverteidigung. Was damit gemeint ist und wie man damit umgeht, darüber tauschen sich Ute Rott, Eva Windisch, Nicole Gerwig und Sabine Wöhner in dieser Episode aus. Ute, legt los.
Was ist eine Ressource? Wenn ich mit meinen Kunden oder bei Seminaren oder Vorträgen diese Frage stelle, dann kommt als erstes, eine wichtige Ressource für einen Hund ist Futter und dann vielleicht noch Spielzeug und das war's dann. Aber Ressourcen sind sehr, sehr, sehr viel mehr. Und wenn wir uns darüber unterhalten wollen, warum und weshalb Hunde Ressourcen verteidigen, dann müssen wir uns erstmal darüber klar werden, was das überhaupt ist. Ich bin ja so eine Freundin von Lexikon und Wikipedia und so. Und in meinem Brockhaus von, glaube ich, 1992 oder so, da steht als Ressource nur drin im Sinn von Bodenschätzen, also materielle Schätze, die einem zur Verfügung stehen oder eben auch nicht, also Ressource. Wenn man bei Wikipedia nachschaut, dann merkt man, dass sich da viel geändert hat, dass eine Ressource sehr, sehr, sehr viel mehr ist, also nicht nur was Materielles, sondern auch was Psychisches oder was Geistiges, was Emotionales. Also das ist eine ganz vielfältige Geschichte, was eine Ressource sein kann. Ressource, dieses Wort kommt aus dem Französischen, ressoudre, und heißt wiedererstellen. Kommt ursprünglich aus dem Lateinischen, resurgere, hervorquellen. Jeder kennt das Wort source, also Quelle. Also das ist eine Quelle für irgendetwas, das einem zur Verfügung steht. Und was ist jetzt für einen Hund eine wichtige Quelle, eine wichtige Ressource, so dass er sein Leben gut leben kann? Futter, ja, ist jedem klar. Gute Nahrung ist für uns alle wichtig. Aber was zum Beispiel enorm wichtig ist, das ist Wasser. Also ohne Futter kommt man, ohne Essen kommen wir relativ lange klar, auch wenn es nicht schön ist, aber da können wir einige Wochen überleben, ohne was zu essen oder ohne ausreichend zu essen. Ohne Wasser sind wir in ein paar Tagen tot. Also wenn ein Hund ein Problem hat mit Wasser, dann ist das eine ganz ernsthafte Angelegenheit. Und natürlich gibt es noch andere materielle Dinge, die außerordentlich wichtig sind und die von dem Hund verteidigt werden können. Also das sind zum Beispiel Liegeplätze, das sind Spielsachen. Das ist aber auch das Territorium, also der Grund, auf dem er lebt, die Wohnung, das Haus, in dem er lebt. Aber das können auch zum Beispiel seine Welpen sein oder Welpen oder andere Hunde, junge Hunde, die zur Familie gehören. Das können sogar die Katzen sein, die in der Familie leben. Es können Freunde sein, das Auto, also alle möglichen Dinge. Eine ganz, ganz wichtige Ressource für jeden Hund ist sein Mensch. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir das Leben unserer Hunde von A bis Z bestimmen. Selbst wenn, so wie wir hier sitzen, wir unseren Hunden relativ viel Freiheit lassen, soweit es also irgendwie möglich ist, und viele Dinge von ihnen bestimmen lassen. Also bei uns, typisches Beispiel, in der Regel bestimmen die Hunde bei uns, wo wir spazieren gehen oder auch wie lange wir spazieren gehen, in gewissen Grenzen. Das hängt ja auch mit unserer verfügbaren Zeit zusammen. Also auch, wann die Hunde was zu essen kriegen. Unsere Hunde dürfen selbstverständlich sehr deutlich zeigen, was sie gerne essen. Und wenn sie irgendwas nicht mögen, dann bleibt es nicht die nächsten 3 Tage stehen, bis sie es in Gottes Namen endlich fressen, sondern tue ich es weg und gebe ihnen was anderes. Also meine Hunde haben sehr viel Freiheiten, die andere Hunde nicht haben. Trotzdem ist natürlich der Mensch eine außerordentlich wichtige emotionale und psychische Unterstützung und damit eine wichtige Ressource. Ich bringe mal ein Beispiel aus dem menschlichen Bereich, also von mir selber. Ich hatte bevor ich hierher kam, schon lange her, Gott sei Dank, mal eine ganz schwere Sinnkrise. Anders kann man es nicht nennen. Und da ging es mir wirklich, wirklich schlecht und ich habe mir dann auch professionelle Unterstützung gesucht. Und das war natürlich wichtig, dass ich mir das gesucht habe, aber noch wichtiger war eigentlich zum Beispiel meine Freundin, bei der ich wusste, dass ich die immer, immer, immer ansprechen kann, dass die, wenn sie jetzt momentan keine Zeit hat, dass sie dann garantiert am nächsten Tag in der Früh oder heute Abend oder so Zeit hat. Also die war da sehr, sehr zuverlässig, hat mir immer zugehört, hat mir immer geholfen. Die war also eine enorm wichtige Ressource für mich. Solche Dinge sind für unsere Hunde auch wichtig. Also der Mensch, der da ist, wenn der Hund ihn braucht, egal bei was. Wir kommen ja immer wieder auf Hundebegegnungen zu sprechen, aber wir kennen das ja auch. Sabine hat ja einen Hund, der Autos nicht so toll findet. Bei Indiana war das ja früher auch ziemlich heftig. Mittlerweile ist das alles okay. Und wenn wir so einen Hund dann in eine Situation bringen müssen, unter Umständen, warum auch immer, dass er mal mit uns in der Stadt läuft, wo viele Autos sind, da ist natürlich für den Hund sehr, sehr wichtig, dass wir da sind, dass wir ihn begleiten, dass wir ihn hören, dass wir ihn verstehen. Und dass er weiß, dass seine Botschaft bei uns ankommt, sonst kommt er mit der Situation vielleicht nicht so gut klar. Also eine Ressource, die man verteidigen kann und vielleicht auch verteidigen muss, ist nicht nur irgendwas Materielles, sondern eben auch was Psychisches. Unerfüllte Bedürfnisse wie Hunger oder Durst können einen Hund dazu bringen, dass er anfängt zu verteidigen. Also jetzt rein materielle Bedürfnisse. Aber auch unerfüllte psychische Bedürfnisse können den Hund dazu bringen, irgendwas zu verteidigen. Es kann auch sein, dass unklare Ansagen von Menschen den Hund in so einen Verteidigungsmodus bringen. Merkwürdige, respektlose Trainingsmethoden, antrainiertes Verhalten, aber auch genetische Ursachen sind manchmal der Grund dafür, dass Hunde irgendwas verteidigen. Man sollte also Ressourcenverteidigung nicht immer so negativ sehen, sondern sollte sich das genau anschauen, warum macht der Hund das denn? Ich bringe mal drei Beispiele. Also Indiana hat da, wo sie aufgewachsen ist, in Griechenland, das war eine sehr trockene Gegend. Wenn man da eine Pfütze gefunden hat als Hund, dann hat man die verteidigt, weil da gab es nicht viel Wasser. Also hat sie, wie sie zu uns gekommen ist, wir wussten, dass sie also Futter verteidigt. Mehr wurde mir nicht gesagt. Was mir nicht gesagt wurde, ist, dass sie auch Wasser verteidigt. Sie hat also den Maxel nicht mehr an die Wassernäpfe hingelassen. Wir werden hernach noch in der Diskussion uns unterhalten, was man machen kann. Das werde ich jetzt nicht so genau ausführen, um sowas zu verhindern. Ich werde jetzt nur mal ansprechen, wo das alles herkommt. In der Diskussion sprechen wir dann bestimmt darüber, wie man das alles gut hinkriegt. Aber ganz kurz, Mangel kann man einfach durch Überfluss beheben. Das heißt, man stellt, wenn man zwei Hunde im Haushalt hat, und einer davon verteidigt die Wassernäpfe, stellt man jetzt 20 auf. So, fertig. Man kann nicht 20 Wassernäpfe verteidigen und irgendwann erledigt sich das Thema von allein. Der Anton, dieser alte Hund, den wir mal übernommen hatten, der im Dorf 13 Jahre im Zwinger gelebt hat, für den war die wichtigste Ressource nach mir der Maxl. Der Anton war der erste Hund, den der Maxl im Dorf kennengelernt hat und die haben sich sofort gut verstanden und angefreundet. Und wie der Anton schon ganz alt und gebrechlich war und ich mir gut hören und sehen konnte, hat er sich immer am Maxl orientiert und ist immer so hinter ihm gelaufen, dass er seinen Geruch in der Nase hatte. Und zwar interessanterweise, auch wenn wir alle zusammen spazieren gegangen sind, war das der Maxl, der für ihn da wichtig war. Also das ist jetzt eine ganz positive Form von Ressource. Der hat nichts verteidigt, aber der hat immer geguckt, dass er nah bei Maxl ist und wenn es ihm schlecht ging, wenn er zum Beispiel einen Bauchweh hatte oder so, ist er immer zu Maxl hingegangen und hat sich an den hingekuschelt. Und der Maxl, der überhaupt kein Kuschler ist, überhaupt nicht, der hat das immer, immer, immer nicht nur erduldet, sondern das auch wirklich, ja, ich möchte jetzt nicht sagen genossen, aber selbst ganz, war ganz selbstverständlich, dass man dafür seinen Freund da ist. Und dann noch ein Kundenhund, ein ganz süßer kleiner Kerl, der sah aus wie so ein Prager Rattler, glaube ich, die ein bisschen Unterbiss und so klein und ein bisschen ruftig, ganz süßer kleiner Hund aus dem spanischen Tierschutz. Und der hat also alles angegangen, was tatsächlich an sein Frauchen auch nur einen zu nah, also was weiß ich, zu nah war, 3-4 Meter, was zu nah an die hinkam. Der Grund dafür war eigentlich ganz einfach. Die war psychisch sehr instabil, eine ganz, ganz liebe Frau, die ihren Hund heiß geliebt hat. Und wie die verstanden hatte, dass sie ihm Stabilität geben muss, hat die das interessanterweise ganz gut, wunderbar in den Griff gekriegt. In der letzten Folge hat die Sabine ja erklärt, wie wichtig das ist, dass Menschen manchmal Kleinigkeiten ändern, damit es dem Hund besser geht und automatisch geht es dem Menschen dann besser. Und das hat in dem Fall super gut funktioniert. Also da waren die sich gegenseitig eine sehr wichtige Ressource, eine sehr wichtige Hilfe. So, und jetzt gehen wir nochmal darauf ein, was alles Ressourcenverteidigung, die wir so nicht wollen, hervorrufen kann. Also ich habe schon angesprochen, Mangel. Also Indianer hat in ihrer Kindheit gehungert, hat zu wenig Wasser gekriegt, die hat also ihren Futternapf verteidigt, die hat Wassernäpfe verteidigt, die hat Spielsachen verteidigt. Also war ganz schlimm. Und um es ganz kurz zu sagen, innerhalb von ein paar Wochen war das erledigt, weil von allem genug da war. Unklare Ansagen. Also so wie bei dem kleinen Billy. Ich denke, zum einen war die Frau froh, aufgrund ihrer psychischen Instabilität, dass da jetzt jemand richtig fest zu ihr gehört, so ein netter kleiner Hund, und dass der sie so verteidigt und so lieb hat und sein Leben für sie geben könnte, aber irgendwann wurde das halt so ein Problem. Weil sie konnte halt auch keine Freunde mehr treffen und auch keine Freunde einladen oder ihn irgendwohin mitnehmen, das ging einfach nicht. Und da waren die, war das natürlich ein ganz schöner Durcheinander. Oder ich hatte einmal eine Kundin, die wirklich sehr menschenfeindlich war, und der ihre Hündin, die hat also niemanden auch nur, außer ihrem Ehemann, hat die niemanden auch nur an 10 Meter Entfernung an ihr Frauchen hingelassen. Also sowas geht nicht. Und die Frau wollte das aber. Einerseits wollte sie, dass sie mit ihrem Hund überall durchlaufen kann, und andererseits sollte der Hund die Menschen von ihr fernhalten. Und dieser Hund hat halt dann seinen Menschen verteidigt, weil die Frau war für diese Hündin das Wichtigste auf der Welt. Also hat sie sie verteidigt. Dann gibt's Entwicklungsphasen bei Welpen und Junghunden, und zwar ist es, glaube ich, so im 4., 5. Monat, da fangen die Hunde an, etwas zu verteidigen, und zwar aktiv. Also nicht so, ein Welpe nimmt dem anderen sein Balli weg und dann wird der sauer, sondern die verteidigen das richtig. Also die zeigen dann schon mal die Zähne und werden unfreundlich und gehen nach vorne. Und das wird sehr oft als ungehorsam definiert und muss sofort unterbunden werden. Und Tatsache ist, dass jedes Lebewesen selbstverständlich die Dinge, die es zum Leben braucht, verteidigen dürfen muss. Das ist absolut wichtig. Wie hat die Sabine neulich mal so schön gesagt, wir haben ja bei uns eine Eva, und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn Eva eine Pizza isst und ich sage, Eva, lässt du mich mal kosten? Eva, wir brauchen es jetzt nicht ausführen. Wie Eva dazu denkt, das haben alle gehört, die unseren Podcast regelmäßig hören. Aber das hat niemand gern. Ja, wenn man in meinen Teller einfach reinlangt, dann werde ich stinksauer. Höflich anfragen darf man, aber man muss auch akzeptieren, dass ich Nein sage. Und das muss jedes Lebewesen lernen. Das müssen auch Hunde lernen. Und wenn ich das von Anfang an unterbinde, dass ein Hund auch mal Nein sagen darf, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das Ganze ausufert. Dazu gehört, dass sehr oft respektlos den Hunden gegenüber gehandelt wird. Also, dass ihnen wirklich alles abgenommen wird, und zwar auf sehr unfreundliche Weise abgenommen wird. Ich hatte mal einen Labrador, also einen Apportierhund, einen Hund, der seit tausenden von Generationen dafür gezüchtet wurde, dass er Sachen rumträgt, dass er Sachen holt und bringt. Und der wollte nichts mehr ins Maul nehmen. Nichts, definitiv nichts. Wir haben das dann relativ schnell, Gott sei Dank, ich bin das nicht so eine Klickertante, aber wir haben das damals tatsächlich mit dem Klicker innerhalb von einer Viertelstunde hingekriegt, weil der Hund wollte ja gerne was apportieren. Naja, dem wurde halt immer mit schmerzhaften Schnauzengriff, wurde ihm halt immer alles abgenommen. Und der war auch nicht so ganz ohne, wenn es um irgendwelche Sachen ging, die er haben wollte. Da war der schon auch sehr unfreundlich. Und das hat natürlich mit einem sehr respektlosen und unfreundlichen Training zu tun. Dann, wenn man Kinder auch immer zulässt, dass Kinder den Hunden alles wegnehmen, dass die Kinder in den Hundenapf reinfassen zum Beispiel. Das ist ganz scheiße. Also das kann für das Kind ganz blöd ausgehen. Dann antrainiertes Verhalten, zum Beispiel Handfütterung. Der Hund kriegt nur alles Mögliche, wenn er was richtig gemacht hat, als Belohnung. Und da möchte ich mal nebendrein darauf verweisen, dass laut Gesetz wir verpflichtet sind, unseren Hund anständig zu versorgen, also auch mit Futter. Und zwar nicht nur bröckchenweise, so mal so ein ekliges Trockenfutterbröckchen, was er nur frisst, weil er Hunger hat, wenn er gerade mal ordentlich Sitz gemacht hat, sondern der muss 1 bis 2 Mal am Tag, je nachdem, wie es halt bei diesem Hund okay ist, seinen Napf gesichert und in Ruhe ausfressen können. Nicht als Belohnung, das steht ihm zu. Was auch eine ganz üble Geschichte ist, was oft die Leute nicht wissen, wenn sie sich einen Welpen vom Züchter holen. Gemeinsames Füttern der Welpen aus einem Napf. Das ist eine ganz, ganz üble Sache, weil da gibt's halt doch immer Hunde, die zu kurz kommen und die dann in Zukunft echt aggressiv werden, wenn jemand nur ihrem Napf zu nahe kommt. Eine Freundin von mir, die hatte einen Hund, einen großen Hund, einen Berner Sennhund, und der hat sogar Fliegen angeknurrt, die sich auf seinen Futternapf gesetzt haben, während er gefressen hat. Also da durfte auch, wenn der gegessen ist, war ein freundlicher Hund, der wurde halt bloß sauer, aber der hat nie irgendjemandem was getan, der hat selber wahnsinnig gelitten darunter, aber es durfte im Prinzip niemand in der Nähe vorbeigehen. Also man musste da immer gut Abstand halten. Also da gibt's viele, viele, viele Gründe, warum ein Hund was verteidigt und etwas, was überhaupt nie bedacht wird, das ist die Genetik. Wenn ich einen Hund habe, der über viele Tausende von Generationen, also zum Beispiel Herdenschutzhunde und Hütehunde, die wurden über viele Tausende von Generationen dafür gezüchtet, auf etwas aufzupassen, auf eine Herde, auf ihre Menschen, auf ein Territorium, dann tun die das ganz einfach, ganz einfach. Dann machen die das. Und dann kann ich das nicht als Problemverhalten betrachten, sondern dann muss ich einfach zusehen, wie ich in dem Bereich, in dem ich mit dem Hund jetzt lebe, halt damit klarkomme. Und in dem Moment, wo ich anfange, da dran rumzudoktern und rumzutrainieren und versuche, dem Hund ein genetisch verankertes Verhalten abzutrainieren, in dem Moment kriege ich ein echtes Problem. Und der Hund auch. Der Hund eigentlich noch das größere Problem. So, dann gehe ich noch mal ganz kurz auf die Futtergeschichte ein, weil Futteraggression ist halt schon die, glaube ich, die am häufigsten vorkommt. Also ein wichtiger Grund, ich habe ja schon gesagt, Welpen alle aus einem Napf füttern, ist also wirklich ein absolutes No-Go. Und wenn halt mal ein Züchter 10 Welpen aus einem Wurf hat, dann muss er halt für jeden Welpen einen Napf hinstellen. Oder wenigstens dafür sorgen und darauf achten, dass wirklich immer alle satt werden. Das ist halt einfach wichtig. Dann müssen Welpen immer, 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 immer während der Wachstumsphase satt essen können. So wie manche Leute mit ihren Welpen im Futter umgehen, wenn die mit ihren Kindern so zum Kinderarzt kommen würden, der würde das Jugendamt anrufen. Ich hatte schon Welpen bei mir, da hat man die Wirbelsäule gesehen, weil der Hund darf ja nicht dick werden. Na, also wenn sich der auf alles stürzt und dann irgendwann mal auch alles verteidigt, weil er nämlich permanent Hunger hat und weil er eben die Erinnerung an diesen Hunger halt auch hat, das ist halt das Problem. Dann wird er halt vermutlich irgendwann mal auch futteraggressiv werden oder kann futteraggressiv werden. Und ganz besonders kann das halt dann passieren, wenn ein anderer Hund sich ihm nähert, ihm und seinem Futter. Also Welpen müssen immer satt werden. Dann müssen Welpen auch immer am Anfang beim Spielen gewinnen. Wenn man älteren Hunden und jungen Hunden beim Spielen zuschaut, die lassen die jungen Hunde immer gewinnen. Welpen gewinnen immer. Und bei Junghunden, da ändert sich das dann allmählich. Der muss dann schon schön langsam lernen, nö, immer gewinnst du nicht. Aber das muss man halt ganz langsam und dosiert machen und nicht so, wie es immer noch gepredigt wird, der Mensch fängt das Spiel an und der Mensch hört das Spiel auf. Da kann eben auch passieren, dass der Hund irgendwann mal anfängt, exzessiv sein Spielzeug zu verteidigen. Dann, der Hund darf nichts aufnehmen vom Boden. Nie, 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 niemals. Wer was findet, dem gehört's. Das ist Hundelogik. Ganz wichtig. Und wenn ich gerne möchte, dass der Hund mir das gibt, dann muss ich halt entsprechend tauschen und was halt eine vernünftige Strategie entwickeln. Da werden wir bestimmt danach noch drüber sprechen. Und was halt gar nicht geht, dem Hund was wegnehmen, was man ihm schon mal gegeben hat. Ich möchte an Evas schönen Spruch erinnern: Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Jetzt glaube ich, rede ich mal gar nicht weiter, weil in der Diskussion, das ist so ein großes Thema, werden wir bestimmt auf ganz viele Dinge kommen. Was ist normale Ressourcenverteidigung? Wo wird's gefährlich? Da sprechen wir einfach jetzt in der Diskussion drüber und die Sabine, der ist jetzt gleich schon mal was eingefallen.
Ach ja, selbstverständlich fällt mir was ein zu der Ressourcenverteidigung. Das ist ja das mega, mega, mega Thema schlechthin. Und ich glaube, man macht sich viel zu wenig Gedanken darüber, was es eigentlich ist. Seit es Lebewesen gibt, also seit es Amöben gibt, existiert die Konkurrenz um Ressourcen. Einzellige Winzlinge, Bakterien oder sowas, die konkurrieren um überlebenswichtige Moleküle in ihrer Umwelt. Also jedes Lebewesen braucht ja Ressourcen, um körpereigene Stoffe aufbauen und sich vermehren zu können. Und die Konkurrenz ist allgegenwärtig. Und natürlich, möchte jedes Lebewesen die Ressourcen gewinnen. Und wenn er die gewonnen hat, dann will er sie auch verteidigen. Warum werden Kriege geführt zum Beispiel? Also da geht es ja auch um, zwar aus anderen Gründen, aber da geht es ja auch um Ressourcen. Also jetzt gerade wir als Trainerinnen, wir brauchen ja da das Hintergrundwissen aus der Biologie dazu, weil man damit eher so den theoretischen Aspekt vom Denken beleuchtet irgendwie. Also die biologische Bedeutung von den Ressourcen, das eröffnet ganz, ganz neue Perspektiven auf dieses Tun, wieso das es tut. Es ist ja so, dass die Ressourcenverteidigung in engem Zusammenhang mit sexueller Konkurrenz und territorialem Verhalten steht. Diese drei Sachen, da geht es ja primär um Dinge, die fürs Überleben der Art, Fortpflanzung und Aufzucht der nächsten Generation wesentlich sind. Also es wäre schlicht, wenn unsere Hunde keine gewisse Art von Ressourcenverteidigung hätten, wenn sie nicht sexuell in Konkurrenz stehen würden und wenn sie ihr Territorialverhalten nicht zeigen würden, dann hätten wir heute wieder alle keine Hunde, weil dann wären die ausgestorben oder die hätten sich in irgendeine ganz komische Richtung entwickelt. Das muss man sich bitte, bitte, bitte immer vor Augen halten, dass wenn jetzt mein Hund mich nicht an sein Fressen will, dann hat es einen Grund. Dann hat es einen Grund. Einige davon, was die Ute schon aufgezählt hat, dass man den Hunden ständig ins Essen fasst oder solche Sachen. Aber auch solche Sachen wie diese Handfütterung, was ich dazu noch sagen wollte. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, Ute, im Tierschutzgesetz verankert, dass Hunde die Grundbedürfnisse frei und ohne Leistung zur Verfügung stehen haben müssen. Ich weiß nicht, ob die Zahlen noch stimmen. Da war mal die Rede von, dass zum Beispiel ein Welpe oder ein Junghund 80% seines Futters, seiner Futterration für den Basalstoffwechsel benötigt. Also für diese lebenswichtigen Prozesse, die automatisch ohne Zutun ablaufen, wie Atmen, Verdauen, Denken und so weiter. Beim Erwachsenenhund ist es immerhin noch so, glaube ich, zwischen 50% und 60%. Ergo, diese Prozentzahl an Essen, bei uns nennt sich's, glaube ich, Grundumsatz bei den Menschen, sollte wirklich am Stück und ohne Gegenleistung gegeben werden. Den Rest, ja, okay, da kann man was machen, aber ich bin auch kein großer Freund davon, dass man da groß Leistung bringen sollte für, sondern dass man es halt einfach so bekommt. Beim Pause machen zum Beispiel, als Streukekse, als Runterkommenkekse, als Mutkekse, als Popcorn, wenn irgendwas spannend ist. Weil alles andere ist ungut. Der Jasko zum Beispiel, mit dem habe ich ja, ich gestehe, ich war auch mal so eine. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, der konnte 176 Kommandos. Ich war damals sehr ehrgeizig. Und natürlich haben wir mit Futter belohnt, das Ganze. Und für den war Futter, also nicht Futter als im Napf, sondern dieses Futter, was von mir kommt, ich, seine wichtigste Ressource neben all den anderen Sachen, dieses Futter, was von mir kommt, das wurde quasi verknüpft mit, ich finde dich toll, Zuneigung quasi. Das war, ey, das hast du gut gemacht. Also ich habe ihn quasi bewertet, positiv bewertet über dieses Futter. Wehe, irgendein anderer Hund hat meinen Futterbeutel schief angeguckt. Das war der friedfertigste Hund. Der hat so ein mega Sozialverhalten gehabt, aber an mein Futterbeutel, den durfte keiner auch nur angucken. Hausgemacht. Ich konnte es natürlich auch wieder umdrehen. Das hat sich dann geändert, nachdem, wie die Ute schon so schön gesagt hat, was es immer gibt und reichlich gibt, das muss man dann nicht mehr verteidigen, indem ich dann tatsächlich inflationär gekekst habe, und zwar alle. Also wenn einer kam, dann hat mein Hund den Keks gekriegt und der andere auch. Also da merkt man mal, so ähnlich wie bei uns Menschen, dass Essen ganz schnell an Emotionen geknüpft wird. Und dann wird's, glaube ich, ungut, das Ganze. Die Eva grinscht schon wieder. Unsere kleine Fressraupe. Was ich noch kurz sagen möchte, was wirklich oft unterschätzt wird in der Ressource, das Territorium ist eine super Ressource. Die wird oft mal heftig verteidigt, weil in dem Territorium, da kennt man sich gut aus. Und in diesem Territorium hat man vorwiegend positive, nette Erlebnisse gehabt. Da wurden die ersten Schritte gemacht, da fühlt man sich geborgen. Und wenn das jetzt ein Hund ist, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Das hört sich jetzt furchtbar böse an, ist aber gar nicht so gemeint, wenn ich jetzt sage, dass es ein Hund ist, der mehr trainiert als geliebt wird. Also es hört sich böse an, ne? Aber wenn es darum geht, der hat eine gewisse Unsicherheit und der fühlt sich dann auch oft mal bei Eindringlingen in seinen Territorialbereich sehr, sehr unsicher. Und wenn man dann bedenkt, dass es so Trainingsanleitungen gibt, die darauf passieren, dass der Hund lernen muss, dass ihm gar nichts gehört, habt ihr bestimmt auch schon kennengelernt, dem Hund gehört gar nichts. Auch nicht das Objekt, was gerade in seinem Besitz ist, also auch nicht das Spielzeug, auch nicht die Fliege, die da irgendwo hockt. Ganz ehrlich, das sind schon wieder so menschliche Gedankenkonstrukte, aber keine hundliche. Ein Hund hat die Ressource gerade zwischen seinen Pfoten und in seinem Maul, die ist da, sie gehört ihm. Besitz ist immer was Fühlbares, Eigentum ist abstrakt und damit kann ein Hund nichts anfangen. Und jetzt muss ich die Eva fragen, was sie davon hält.
Ganz genau, Sabine. Und dazu gehört für mich eben auch die eigenen vier Wände. Die sind ganz wichtig und die möchte so gut wie kein Hund teilen. Also meine Hunde sind wirklich zu jedermann nett und zu jedermann freundlich. Aber was bei mir ein absolutes No-Go ist, in unser Haus kommt kein fremder Hund. Selbst wenn das ein guter Gassi-Kumpel ist, mit dem versteht man sich vielleicht beim Gassi-Gehen, weil man gemeinsam irgendeine tolle Schnüffelstelle entdeckt. Aber das ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn der plötzlich in den eigenen heiligen vier Wände ist, weil die eigenen vier Wände, das eigene Heim, das Haus, die Wohnung, ist der Ort der Ruhe, des Loslassenkönnens, des sich Entspannens. Und das kann man nicht, wenn jemand Fremdes da ist, weil man gar nicht weiß, wie reagiert denn der plötzlich, wenn er innerhalb einer geschlossenen Wohnung ist, eines geschlossenen Hauses ist. Nimmt der mir was weg? Will der was? Also ich verstehe das ja gut, mir geht's genauso. Wie der Herr, so ist gescher. Hat man das nicht gleich bei der letzten Folge? Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass es häufig bei Mehrhundehaltern gibt, also es ist eine der häufigsten Telefonkundenfrage bei mir. Ich habe zwei Hunde und die streiten sich so oft zu Hause. Und natürlich geht dieser Streit eigentlich immer um Ressourcen. Futter, Schlafplätze, Nähe zu Papa oder Mama. Gerade im Bett gibt es oft Streit. Und ich rate da immer auf keinen Fall, weil der Reflex, die reflexartige Reaktion der Hundehalter ist immer, hey, als allererstes, wenn zwei Hunde aufeinander losgehen, wenn zwei sich streiten, sollte nicht der Dritte mitstreiten. Damit befeuert man den Streit. Das ist Krieg gegen Krieg. Und die Hunde werden dadurch bestätigt, dass ihre Reaktion und ihre damit verbundene Aggression richtig ist, weil Frauchen, Herrchen ja mit aggressiv sind. Und deswegen, da muss man sich beherrschen, da muss man an sich arbeiten und lernen, in dem Moment, wo ein Streit unter den eigenen Hunden losgeht, salomonisch schlichten und auch nicht parteiisch sein. Es spielt keine Rolle, wer und warum angefangen hat. Es wird sofort freundlich die Namen der Hunde genannt. Bei uns ist immer der Clou, Papa rennt zum Kühlschrank. Da plötzlich ist eine Riesenschlange von Hunden hinter ihm, weil die wissen, wenn mein Mann zum Kühlschrank geht, mein Mann teilt jedes Essen mit unseren Hunden. Da bin ich ja ganz anders, aber nur aus Futterneid und Geiz, nicht aus erzieherischen Gründen. Aber die wissen, Thomas geht zum Kühlschrank, dann gibt's feine Sachen und dann ist der augenblickliche Streit vergessen. Der verteilt gerecht dann Leckereien an alle Hunde, egal wie viele wir dann im Moment haben. Und dann ist der Streit auch schon vergessen. Und dazu möchte ich noch ergänzen, dass auch das Thema Fütterung bei Mehrhundehaltung so wichtig ist, die deutlich zu trennen. Und zwar nicht mit einem Sitz, Platz. Ich glaube, ich habe es schon in irgendeiner Folge gesagt, als ich noch 6 Hunde hatte, unter anderem 4 Chihuahuas, die hatten so Transportböckschen, so Plastik, so Flugboxen und die waren beschriftet. Auf jeder Box stand der Name des Hundes. So wusste jeder, in welche er gehen soll. Nein, die gingen freiwillig in die Boxen, einfach aus Gewohnheit. In der Reihenfolge der Anschaffung standen diese Boxen immer da und jeder ging, sobald Futterzeit war, in seine Box. Ich stellte das Futter in die jeweilige Box und machte die Tür zu, aber ich lehnte diese Tür nur an. Das heißt, wer fertig war, konnte hinausgehen, aber nicht zu dem, der noch gegessen hat, wiederum reingehen. Und dadurch gab es bei uns nie Futterneid und auch bei Knabberartikeln, die kamen ihre Boxen, Tür angelehnt. Und wer fertig war oder satt war, der ging raus und machte seine eigenen Sachen. Und der am langsamsten war, hatte alle Zeit der Welt, um in Ruhe aufzuessen. Und dadurch war bei uns eigentlich immer, wenn es ums Thema Fütterung ging, absoluter Frieden, obwohl meine Hunde wirklich staubsauger sind. Wie ist es bei dir, Ute?
Ja, Eva, da hast du jetzt schon was ganz Wichtiges erklärt, wie man bestimmte Dinge einfach vermeidet, einfach durch Managementmaßnahmen. Also man muss da keine großen, riesigen Trainings machen, sondern man muss manche Dinge einfach managen. Also ich habe zum Beispiel, wie Indiana zu uns kam, da hat die ihren Futterplatz einfach relativ weit weg gehabt vom Maxl. Und damit haben wir schon mal ausgeschlossen, dass die sich direkt am Napf begegnen. Aber während wir jetzt uns gerade unterhalten haben, während ihr gesprochen habt, ist mir was ganz Wichtiges aufgefallen. Eine Besonderheit bei sozialen Lebewesen ist ja, dass wir teilen. Also, dass wir nicht eben nur wie eine Amöbe oder eine Bakterie so alles für uns behalten, sondern wir teilen ja. Auch was du gerade gesagt hast, Eva, dein Mann, dass der sein Essen immer teilt mit den Hunden, das macht mein Mann zum Beispiel auch. Und Indiana, die wirklich futteraggressiv war, die hat genau gewusst, dass beim Frühstück jeder Hund von allem, was abkriegt, was mein Mann isst. Also wenn er drei verschiedene Käse hat, dann kriegt der Hund von jedem Käse ein Stückchen. Sonst schmeckt es ihm nicht. Und der Anton, der Zwingerhund, der fand es natürlich großartig. Und Indiana liegt immer bei meinem Mann. Und Anton stand dann teilweise mit den Vorderbeinen auf ihr drauf, weil er wusste, jetzt gibt's gleich was. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und die hat das einfach erduldet, obwohl sie wusste, es gibt was. Das heißt also, dass ein Hund mal sehr futteraggressiv war, heißt nicht, dass er so bleibt, weil eben immer alles gerecht geteilt wurde und weil immer genug von allem für alle da war. Also diese Trainingskonzepte, die es da gibt, wie du schon gesagt hast, Sabine, dem Hund gehört einfach gar nichts, weil er ist einfach der Arsch vom Dienst. Das ist krank, das ist auch unmenschlich. Weil wenn wir, also gar nicht mal irgendwie großartig auf die Hunde, sondern das ist unmenschlich. Das sind Menschen, die auch vermutlich anderen Menschen gerne alles wegnehmen würden und verbieten würden, bloß da dürfen sie es nicht. Da ist es halt verboten, die wehren sich halt. Die haben vielleicht Probleme mit ihrem Chef, weil sie zu wenig verdienen. Ja, dann sollen sie halt da hingehen und mit dem diskutieren und mehr Kohle verlangen. Aber nicht ihrem Hund alles wegnehmen. Was soll denn das? Und vor allen Dingen, warum muss ich in den Hundenapf reinlangen? Wozu? Ich habe ein ganz schreckliches Beispiel erlebt oder fast schreckliches Beispiel gehabt mit einem Hund, der aus dem Tierheim Gott sei Dank endlich vermittelt wurde. Es war ein großer alter Schäferhund, also alt, einfach schon 7, 8 Jahre. Also schwer zu vermitteln. Hatte auch, glaube ich, irgendein Skelettproblem, HD oder irgend sowas. Und den hat ein sehr nettes Ehepaar, die im Ruhestand waren, haben den also adoptiert. Und nach ein paar Wochen rief mich die Tierheimleiterin an und hat gesagt, du musst da unbedingt mal hinfahren. Ich habe einen Termin für dich da gemacht. Der wollte den Nachbarshund killen. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. So, Schäferhund, es war ein Schäferhund-Hoverwatt-Mix, glaube ich. Und der Nachbarshund war ein Yorkie. Und eigentlich hatten sich die angefreundet, die beiden Hunde. Und auf einmal ging der Schäferhund, also dieser große Mischling, auf den Yorkie los. Und das ist natürlich nicht unbedingt zu schick für so einen kleinen Yorkie, ne? Also es kann schon sehr böse ausgehen. Naja, ich bin also da hingefahren. Und ich bin ein bisschen früher hingefahren, habe mich in der Nähe hingestellt, habe da geparkt. Das mache ich immer ganz gern bei Hausbesuchen, wenn mich die Leute nicht kennen. Wenn sie mich kennen, funktioniert es nicht mehr. Weil meistens gehen die vorher noch mal spazieren mit ihren Hunden. Und dann kann man in Ruhe schauen, wie die da heimkommen. Und das war ein Traumbild. Die Frau kam mit dem Hund. Das war so richtig ganz innig, ganz, ganz lieb. Der Hund ging dann ganz locker alleine, ganz freundlich bei ihr. Sie blieb stehen, wenn er schnüffeln wollte und so. Also es war ein richtig schönes Bild. Dann dachte ich mir, irgendwas stimmt hier nicht, da kann irgendwas nicht sein. Weil da waren ja auch andere Hunde, zwar nicht direkt in der Nähe, aber das hat den überhaupt nicht gejuckt. Und ich kannte den Hund vom Tierheim und da war der völlig unkompliziert mit anderen Hunden. Naja, jedenfalls bin ich halt dann da rein, wir haben uns unterhalten und da war das Thema schon erledigt. Ich möchte mal die Geschichte von dem Hund erzählen. Der wurde mit 6,5 Jahren aufgegriffen, halb verhungert, ein Fundhund, und kam ins Tierheim und hat da vermutlich das erste Mal in seinem Leben sich satt essen können. Dann wurde der also vermittelt nach 1,5 Jahren. Dann hat die Frau den ein paar Wochen gehabt. Dann rief sie, naja, ich sag mal, eine Kollegin an und hat sich am Telefon von der beraten lassen. Und die hat ihr zum besseren Aufbau einer guten Bindung geraten, den Hund von Hand zu füttern. Und dann kam der Yorkie der Futtertasche zu nahe. Und das wäre fast sein Todesurteil gewesen. Da ging es gar nicht darum, dass der den hätte killen wollen, sondern dass schlicht und ergreifend das Maul von dem Hund so groß war wie der ganze Yorkie. Und der, wenn den blöd erwischt hätte, dann wäre der wenigstens schwer verletzt gewesen. Und dann kamen die aber selber drauf, dass das Quatsch ist, haben wieder umgestellt und auf einmal waren die beiden Hunde wieder gute Freunde. Also, das ist einfach Schwachsinn, solche Methoden. Das ist einfach irrsinnig, sowas. Sowas darf man einfach nicht machen. Und ich möchte wirklich bitte nochmal daran erinnern, das Besondere an sozialen Lebewesen ist, dass sie teilen. Nicht mit allem alles, aber mit denen, die ihnen nahestehen, sehr viel. Also wir teilen Schlafplätze, wir teilen Essen. In dem Moment, wo ich meinem Hund seinen Napf hinstelle, teile ich mit ihm Essen, weil der weiß ja nicht, dass ich Veganerin bin. Das ist, ne, der isst ja mein Tofu auch. Das schmeckt ihm ja und der kriegt da auch was ab. Ja? Also ich teile mit den Hunden Essen. Ich teile mit den Hunden, wie du richtig gesagt hast, Eva, das Haus, wo wir uns alle sicher und wohl fühlen. Also wir teilen und dann kommen wir mit Trainingskonzepten daher, die den Hunden das, was wir mit ihnen teilen, wieder abspenstig machen. Was ist das für eine Logik, Sabine?
Das ist eine ziemlich absurde Logik. Also, das muss man nicht wirklich verstehen. Jetzt ist mir eines noch eingefallen zu Eva vorhin mit der Wichtigkeit von den eigenen vier Wänden mit dem Haus. Da möchte ich kurz noch drauf eingehen, weil mir ist noch zum Thema, was sind Ressourcen, was eingefallen. Also, jetzt überlegt mal, was das mit Menschen macht, die heimkommen und die feststellen, es wurde eingebrochen. Ich hatte mal eine Freundin, bei der wurde eingebrochen und auch bei einem Bekannten wurde mal eingebrochen. Und keiner von denen fand es schlimm, dass da was gestohlen wurde. Es war zwar lästig, klar logisch, und es ist zwar unschön und es ist zwar Geld, aber viel schlimmer fanden die diesen mentalen Aspekt, dass da jemand kommt, jemand Fremdes und in meinen ureigensten Bereich rumwühlt, das anfasst, der Dinge anguckt, die mein Partner nicht angucken dürfte oder so. Also, nee, darum geht's eigentlich, um dieses Psychische, was dahinter steckt. Und da haben wir ja schon bei der letzten Folge herausgearbeitet haben, dass Hunde und Menschen sich echt nicht unähnlich sind in der Biologie im Kopf und in dem primären Empfinden, gehe ich davon aus, dass das für Hunde auch schlimm ist, wenn da jemand, ich merke das dann immer, der Jasko war so ein Monk und als dann der Pauli kam, hat der seine heilige Ordnung durcheinander gemacht und es ging überhaupt nicht. Der war den ganzen Tag damit beschäftigt, seine Spielsachen wieder an Ort und Stelle zu platzieren und der Kleine kam und hat es wieder aufgeräumt. Er war zwar nicht böse zu ihm, aber er war sehr genervt. Auch Hunde haben so diese Wichtigkeiten. So, um jetzt aber wieder den Bogen zu spinnen, was vielen ja nicht bewusst ist. Es gibt ja primäre Ressourcen und sekundäre. Die primären Ressourcen, die befriedigen immer Grundbedürfnisse, Hunger, Durst direkt. Also und sichere, komfortable Ruheplätze gehören da auch dazu. Primär. Deswegen reagieren zum Beispiel manche Hunde, wenn sie erbrechen müssen und verteidigen ihre Kotze. Einfach, weil es gehört zum Essen. Das ist Futter. Also solche Sachen. Oder was sekundäre Ressourcen sind, die haben gar nichts mit direkter Bedürfnisbefriedigung zu tun. Aber das sind oft mal Gegenstände, die damit verbunden sind, zum Beispiel ein Napf oder manchmal auch Trainingsgegenstände, der Futterbeutel sowieso, die Schleppleine zum Beispiel. Es gibt Hunde, die reagieren drauf, wenn ein anderer die Schleppleine anguckt. Oder ich hatte mal einen Hund im Training, der war auf alles, was er gefunden hatte. Das war für ihn Ressource, das war seins. Und wir haben einen Walk gemacht und plötzlich dreht sich dieser Hund rum und attackiert meinen Fuß. Und ich denke, what? Und dann gucke ich so runter und ich stand neben der Marterkacke, die er kurz vorher angezeigt hat. Ich meine, dass ein Hund ein Exkrement anzeigt, das ist ja recht üblich, da mache ich mir keine Gedanken. Aber er war so, ey, das habe ich zuerst gefunden, das ist meins, wag dich. Also, da muss man dann erst mal draufkommen. Und mit solchen Sachen, wenn man einen Hund hat, der derlei Dinge verteidigt, das sollte man dann natürlich wirklich im Urschleim anfangen und schauen, was wird ihm gestattet? Wo grenzt man ihn ein? Was nimmt man ihm weg? Diese Dinge. Und dann gibt es noch eine Staffelung nach Wertigkeit. Also neue Spielsachen zum Beispiel, wenn irgendwas Neues kann das sein. Oder ein neuer Ball könnte höherwertiger als ein alter Ball sein. Oder die Möglichkeit, Neugier und Erkundungsverhalten zu befriedigen zum Beispiel, das steigert auch den Wert von einer Ressource. Oder wenn ein Hund schlecht ernährt ist, wie du schon gesagt hast, Ute, ne? Wenn ein Hund in einem komischen Ernährungszustand ist, also wenn er fehlernährt oder unterernährt ist, dann führt das auch oft zur Verteidigung vom Futter. Da muss man drauf schauen, was für einen Ernährungszustand hat der Hund. Ist der nicht nur ernährt, sondern auch versorgt? Also isst er nicht nur Menge, sondern ist auch das Futter hochwertig, was er bekommt? Ne? Das sind solche Sachen. Und was man nicht vergessen darf, es gibt Erkrankungen, bei denen ein Hund ständig hungrig ist. Und wenn du so einen Hund hast, dann steigt natürlich das Futter im Wert enorm. Da gehören Diabetes dazu, Diabetes mellitus, Morbus Cushing fällt mir ein und auch Pankreasinsuffizient. Ne? Oder auch diese Polyphagie zum Beispiel, dieses Allesfressen. Ne? Da werden alle fressbaren Objekte verteidigt und das ist ein Stresssymptom. Also diese Polyphagie, dieses Allesfressen. Also solche Sachen sollte man eigentlich, wenn man einen ressourcenverteidigenden Hund hat, immer abklären und immer im Hinterkopf behalten. Und viele, viele, viele kommen nämlich her und doktern gerade bei Ressourcenverteidigung blöd am Symptom rum. Und da steckt oft mal so sehr, sehr, sehr viel dahinter, was man auf den ersten Blick nicht sieht und manchmal auf den zweiten und auf den dritten Blick auch nicht. Also man soll sich immer vor Augen halten, was da dahinter stecken könnte. Und dann kann man da was entwickeln, wie man dagegen vorgehen. Das hört sich so blöd an, ne? Wie man dem Hund helfen kann, dass er das nicht mehr machen muss. Sagen wir es mal so. Gerne, Nicole.
Genau, Sabine, da hast du vollkommen recht, weil es geht ja im Endeffekt mit allem, was ihr gesagt habt, es geht ja immer um Sicherheit. Ja, es geht dem Hund um eine ganz bestimmte Sicherheit und das eben mit den ganzen aufgezählten Dingen, die wir schon gesagt haben. Und was das Wichtige dabei ist, umso sicherer wir den Hund machen, das heißt, umso selbstständiger er klarkommt oder umso besser er uns darauf aufmerksam machen darf, kann, soll, was er braucht und was er nicht braucht, umso weniger hat das dann überhaupt nötig, Dinge zu verteidigen. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite können wir natürlich ganz vielen Konflikten vorbeugen, wenn wir in verschiedensten Situationen nicht dafür sorgen, dass der Hund dann eben einen Grund hat, Sachen zu verteidigen. Gerade wenn es dann auch mit Artgenossen zum Beispiel, wenn wir dann Spielzeug ins Spiel bringen, ne, wo es dann eben darum geht, bestimmte Sachen dann haben zu wollen, weil der eine hat einen Ball geworfen und jetzt will ich den Ball auch haben. Und dasselbe gilt dann eben auch für Futter, was ja, so wie ich das immer höre, oft eine Unart ist bei so, ich sag mal, Hundespaziergängen, ne, dass dann aus jeder Futtertasche alle Hunde da irgendwelche Leckerchen verteilt bekommen, wo es dann sehr schnell eben Konflikte gibt. Und das kann man grundsätzlich schon mal ausschließen, wenn man sich bewusst ist, was für den Hund wichtig ist und was eben bestimmte Ressourcen sind. Und dass das, wie Uta hat das vorhin auch so schön gesagt, dass das zu Hause in der eigenen Familie mit den eigenen Tieren, die zu Hause leben, eine ganz andere Geschichte nochmal ist, wie mit Fremden. Ja, das heißt, manche Menschen machen sich dann auch keine Gedanken, weil ihr Hund zum Beispiel hat ja gar kein Problem mit Futter, mit Leckerchen und deswegen streuen wir da was hin. Ja, vielleicht hat aber der andere Hund dann ein ganz anderes Problem. Das heißt also, die zwei Punkte finde ich ganz wichtig. Es hat was mit Sicherheit zu tun. Und wenn wir den Hunden die Sicherheit geben, dass alles, was wichtig ist, immer ausreichend da ist, gibt es kein Problem. Und die zweite Geschichte, umso sicherer wir die Hunde machen, also umso selbstständiger, dass sie mehr zeigen dürfen, das sieht man übrigens auch wunderschön daran, wo Hunde eben auch hinschauen, ne? Also was sie so abchecken. Ich habe das vor kurzem in einem Training gehabt, fand ich sehr beeindruckend. Der sozusagen der Papa vom Hund ist auch manchmal mental ein bisschen instabil. Der Hund lief die ganze Zeit zwischen mir und seinem Papa. Und mir ist es sofort aufgefallen, dass der Hund immer zwischen uns war. Und da hatte ich sofort dieses Gefühl, okay, also das scheint ihm sehr, sehr wichtig zu sein, mich da so einfach ein Stück von abzuschirmen. Und solche Kleinigkeiten sollte man dann eben auch beachten und natürlich auch ernst nehmen. Stimmt's, Eva?
Stimmt, genau. Und da muss ich gleich mich selber als Beispiel nehmen. Bekannte Zuckerjunkie, jetzt gerade auf Entzug. Ich bekam zu Hause nie Süßigkeiten. Und das war der Grund, in dem Moment, wo ich mein erstes eigenes Geld verdient habe, habe ich es in Süßigkeiten angelegt und daher entstand bei mir diese Zuckersucht, weil es eine so wichtige, wertvolle und nie gehabte Ressource für mich war. Genauso wurde ich auch nie satt, weil wir immer die gleich großen Personen bekamen. Papa, Mama, kleine Eva. Und ich dachte, ich hatte halt immer viel Hunger, auch wenn ich immer total dünn war. Aber deswegen ist für mich auch die Wertigkeit Essen so was ganz Besonderes. Das ist natürlich der Running Gag rund ums Evchen rum, die so gerne isst. Aber genau da hatte ich 18 Jahre einen Mangel. Und meine Eltern waren ja nicht böse, sondern die sahen halt keine Notwendigkeit, warum das Kind mehr kriegen soll als die beiden. Das ist jetzt die eine lustige Geschichte, die ich erzählen wollte. Und schnell noch was anderes. Da kommen dann die Hundehalter mit dem Argument, ja, Moment, wenn der seine Ressourcen verteidigen darf, dann darf ich das doch gefälligst auch. Und dann wird der Hund gestraft, wenn er zum Beispiel beim Essen bettelt oder vielleicht mal was in Anführungszeichen klaut. Hunde klauen nicht. Eine Ressource, die nicht bewacht wird, gilt für Tiere als freigegeben. Für jedes Tier. Also führt ein Pferd auf die Wiese und sagt, das darfst du nicht essen. Das geht nicht. Das Pferd wird den Kopf senken und essen ganz normale Dinge. Und da obliegt es wiederum uns als Hundehalter, nicht hier auf Teufel komm raus unsere Ressource zu verteidigen, sondern Ressourcen, die für uns wichtig sind, in Sicherheit zu bringen. Und das ist der Riesenunterschied. Unser IQ ist höher und wir können Situationen managen. Und wenn ich halt dann nun mal Essen habe und meine Chips auf dem Wohnzimmertisch stehen vom Fernseher, dass der Hund da leicht hinkommt, weil Wohnzimmertische sehr tief gelegt sind, dann muss ich halt die irgendwo anders deponieren, wo der Hund nicht schnell im Vorbeigehen reinhabschnapp machen kann. Aber es ist ein Unding, dann den Hund dafür anzuschreien, weil das ist keine gute Basis für eine Beziehung. Und dieses wie du mir, so ich dir ist in dem Fall ein totaler Quatsch. Der Hund als auch wieder in Anführungszeichen Gefangener in unserem Haushalt hat das Recht, seine von uns zugeteilten Ressourcen zu verteidigen, weil er ja keine andere Chance hat, woanders etwas Essbares beispielsweise herzubekommen. Aber deswegen, wir müssen klug sein, sichern, Hausschuhe, die vielleicht gerne angeknabbert werden oder Dinge, die angeknabbert werden. Also mein Husky hat am Anfang vor lauter Stress, neue Umgebung, Hilfe raus aus dem Tierheim, erstmal immer den Papiermüll geleert, wenn ich kurz aus dem Haus war und alles, was Papier oder Pappe ist, kleingeschreddert. Ja, dann habe ich halt gelernt, wenn ich das Haus verlasse, dass ich den Papiermüll in Sicherheit bringe. Wunderbar, damit hat sich die Sache auch erledigt. Und diese Sache Alleinsein war eh ratzfatz dann erledigt und gelöst, weil wir das behutsam in kleinen Schritten geübt haben. Was meint Sabine dazu?
Die Sabine meint, dass Papiermüll gleich entsorgen richtig klasse ist. Da bin ich nämlich dann bei einer Geschichte, wie man am Anfang am besten vorgeht, nämlich durch Management, dass man einfach schaut, was kann ich tun, damit sowas nicht entsteht, wen trenne ich von wem, wie mache ich das, wie bringe ich Ressourcen ins Spiel selber, was die Nicole gesagt hat auch, dass ich nicht unbedingt hergehe und jetzt von mir aus in eine Hundegruppe, die da draußen sich gerade erst kennengelernt hat, auf der Wiese auch noch ein Stöckchen reinwerf, dass ich sowas nicht mache. Aber bitte, was ihr auf keinen Fall machen solltet, das war mir jetzt noch ein Anliegen. Ich bin mir sicher, ihr habt davon schon mal was gehört, zumindest die Älteren unter uns. Da gab es damals so eine Methodik, die nannte sich NILF. Nichts im Leben ist frei oder NILF. Das da bedeutet, du kannst von mir alles haben, wenn du danach fragst. Mag sich ja erst mal gut anhören. Aber das sieht tatsächlich so aus, dass da wirklich mit Ressourcen gearbeitet wurde. Ich stelle den Futternapf hin, und du musst ihn angucken. Und wenn du mich anschaust, wenn du mich angeschaut hast, dann darfst du dahin. Also, dass ich das quasi eng mit dem Verhalten verknüpfe. Oder tatsächlich auch bei der Jagd zum Beispiel, da ist man hergegangen an Vögeln, da waren Vögel. Hund, wer mich anguckt, darf den Vogel jagen. Hund, wer mich anguckt, darf er die Blätter jagen. Aber, also, macht sowas bitte nicht. Damit macht man es nicht besser, da macht man es eher schlimmer. Und da fällt mir ein Spruch ein, der da lautet, mit Essen spielt man nicht. Und das bedeutet umgekehrt quasi, mit Ressourcen macht man keinen so einen Unfug, mit Ressourcen trainiert man nicht. Also, oder sind wir wieder bei der Impulskontrolle und bei derlei Dingen. Und ich glaube, wir sind jetzt schon gut durch mit dem Ganzen. Falls keine mehr was einfällt, würde ich das Ganze jetzt umgehend zurück zur Ute spielen.
Ja, danke Sabine, das ist nett von dir.
So bin ich.
Stimmt.
Ja.
Wir sind alle so furchtbar nett.
Genau.
Ja, jetzt haben wir eigentlich ganz, ganz wenig drüber gesprochen, was ich super finde, wie man da rumtrainieren kann, weil natürlich kann man bei diesen ganzen Dingen was machen. Ich glaube, das Wichtigste, was viel, viel wichtiger ist, als irgendwelche Trainingsvorschläge machen, die kriegt er sowieso zuhauf von woanders her. Schaut euch die genau an, ob ich die gefallen. Ob ihr der Hund sein wollt, der so trainiert wird, das gilt für alles, nicht nur für Ressourcenverteidigung. Viel wichtiger ist, dass man gut für seinen Hund sorgt und wirklich im Hinterkopf behält, dass soziale Lebewesen auszeichnet, dass sie teilen und nicht, dass sie Mangel erzeugen. Also sowas kommt manchmal vor, dass Mangel einfach da ist und der trifft dann alle. Aber wir sollten nicht künstlich irgendwelchen Mangel erzeugen oder, wie die Sabine gesagt hat, irgendwelche Ressourcen in der Wertigkeit so hoch machen, dass der Hund einen Mord begeht für ein lächerliches kleines Stückchen Keks. Das ist es nicht wert. Da ist der allgemeine Frieden, glaube ich, für uns mit unseren Hunden wichtiger, als dass er einen Purzelbaum schlägt für einen Keks und wie jeder andere kommt ihm zu nahe, dann bringt er ihn um. Das ist es nicht wert. Also teilt mit euren Hunden, ganz egal wer er ist, ich mein Tofu oder ihr eure Wurst oder den Käse, teilt mit ihnen Schlafplätze, teilt mit ihnen Couch, Liegeplätze und wenn er das alles entspannt und locker macht, dann müsst ihr euch gar keine Gedanken machen, ob er irgendwas verteidigt oder nicht.
Vielen Dank, liebe Ute. In der kommenden Folge in 14 Tagen sprechen die Trainerinnen über das tägliche Erlebnis von HundehalterInnen, dem Spaziergang, der Hunderunde. Wenn du dich mit Ute, Nicole, Sabine oder Eva in Verbindung setzen möchtest, den Kontakt zu ihnen verlinken wir dir in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt es auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, madebyaudionautics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer toll. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.